Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Der Krieg gegen die Ukraine war am Donnerstagvormittag erst einige Stunden im Gange. Da twitterte das Anonymous Collective, eine Hackergruppe, twitterte, es befinde sich nun offiziell im Cyberkrieg gegen die russische Regierung. Das ist eine Gruppe von Hackern, die sich nun also auf die Seite der Ukraine geschlagen hat. Was haben sie getan? Was tun sie? Was haben sie erreicht? Johannes Kuhn hat für uns Informationen gesammelt.
Die Funkkommunikation russischer Truppen, abgefangen durch Anonymous, wie ein Konto des Hacker-Kollektivs stolz twittert. 1,5 Millionen Aufrufe und 40.000 Likes erhält der Anonymous-Account für diese Aufnahme. Was sich nach Hacking und Cyberspionage anhört, ist bei genauerer Betrachtung einfach ein Mitschnitt. Denn die Kommunikation lief über das öffentliche ukrainische Funknetz, das weltweit online mitgehört werden kann. Das Beispiel zeigt, die sichtbaren Cyberaspekte des Kriegs in der Ukraine sind verwirrend, teilweise irreführend. Sie zielen nicht zuletzt auf psychologische Effekte oder schlicht Show. Und sie sind bislang weit entfernt von dem, was befürchtet worden war.
Wenn ich es wirklich auf den Punkt bringen würde, kann man ganz klar sagen, das erfüllt die ganzen Erwartungen, die es eigentlich gegeben hat, überhaupt nicht bisher.
Sagt Lennart Maschmeyer. Maschmeyer erforscht seit einigen Jahren den russisch-ukrainischen Cyberkonflikt beim Center for Security Studies an der ETH Zürich.
Wovor viele Experten, Analysten auch in den Medien vor allem viel gewarnt haben in den letzten Wochen, falls Russland wirklich einmarschiert, dass wir dann eben höchstwahrscheinlich viel schlimmere Cyberangriffe sehen, als wir es jemals erlebt haben. Da gibt es immer blühende Fantasie, was alles theoretisch möglich wäre. Irgendwie die Wasserversorgung auszusetzen, zu vergiften, Strom auszustellen und so weiter.
Das Szenario, dass russische Hacker schon seit langem ukrainische Rechner infiltriert haben und nur darauf warten, Sabotagesoftware zu aktivieren, bislang ist es nicht eingetreten.
Ja, also in einem bewaffneten Konflikt scheint die Erkenntnis zu sein, sind die konventionellen Mittel das Mittel der Wahl und Cyberfähigkeiten höchstens zur Aufklärung, zur Spionage wahrscheinlich ergänzend.
Bilanziert Matthias Schulze, Sicherheitsforscher bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Dennoch herrscht im Cyberraum durchaus Betrieb. Russische und ukrainische Hacker entstellen zum Beispiel immer wieder Nachrichten- und Regierungsseiten des Gegners. Oder sie sorgen mit sogenannten DDoS-Attacken dafür, dass solche Seiten zeitweise gar nicht mehr erreichbar sind. Angriffe dieser Art gelten allerdings eher als Geplänkel, das psychologisch für Verunsicherung sorgen soll, so Maschmeyer.
Das bedeutet einfach, dass Internetseiten mit Anfragen überhäuft werden, die sie irgendwann nicht mehr beantworten können. Eine gute Analogie ist ein Briefkasten, wo man so viele Briefe reinstopft, bis er irgendwann so voll ist, dass eben richtige Briefe nicht mehr reinpassen. Solche Attacken sind relativ einfach auszuführen und kann man entsprechend auch relativ einfach kontern, indem man einfach die Konfiguration ändert.
Andere Mittel stammen aus dem Werkzeugkasten von Cyberkriminellen und sind weit weniger harmlos. Zum Beispiel die Schadsoftware Hermetic Wiper. Sie wurde kurz vor der russischen Invasion auf den Servern wichtiger ukrainischer Einrichtungen entdeckt. Ist die Software erst einmal eingeschleust und aktiviert, kann sie ganze Systeme löschen.
Hermetic Wiper hat Daten gelöscht, vermutlich war das eine Cover-Up-Operation für eine vorherige Spionage-Operation. Das war also zu erwarten gewesen, aber Dinge heizen sich gerade extrem an.
Sagt Sicherheitsforscher Matthias Schulze. Anheizen, damit meint er auch die vermehrten Aktivitäten nichtstaatlicher Akteure. Eben jenes Hacker-Kollektiv Anonymous zum Beispiel oder die russische Gruppe Conti. Die ukrainische Regierung hat am Wochenende sogar Freiwillige dazu aufgefordert, Teil ihrer IT-Armee zu werden, also bei Hackerangriffen mitzuhelfen. Das alles sei keine gute Entwicklung, findet Schulze.
Das kann ziemlich schnell außer Kontrolle geraten, wenn die jetzt wild anfangen, gegenseitig Systeme auszuschalten, ohne dass es da sogenannte Targeting-Prozesse gibt, also Zielprozesse, die abschätzen, was passiert, wenn ich ein System ausschalte, was hängt da vielleicht noch hinten dran. Staatliche Stellen machen sowas in der Regel, aber Hacker-Kollektive haben dafür gar nicht die Ressourcen.
Solche Szenarien fürchten auch deutsche Sicherheitsbehörden. Noch aber ist der Cyberkonflikt ein kleiner Nebenschauplatz im Krieg. Ein Schauplatz, auf dem es derzeit weit weniger strategisch zugeht, als es mancher erwartet hätte.
Der Krieg auch im Cyberraum analysiert von meinem Kollegen Johannes Kuhn.